So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kick-Ass Radios. Sportplatz, Gespräche für alle und keinen. Ich habe heute einen Gast von der Firma Schwalbe, Felix Schäfermeier. Felix und mich verbindet eine sehr, sehr lange Partnerschaft, die man im Außen niemals gesehen hat, denn er hat uns jahrelang technisch begleitet für Lauras Reifen. Und heute wollen wir gemeinsam die Story dahinter erzählen. Felix, herzlich willkommen im Podcast. Hast du Lust, dich ein klein bisschen vorzustellen?
Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich wirklich sehr, hier heute sprechen zu dürfen und ein paar Insights kundzugeben. Genau, ich bin Felix Schäfermeier, bin seit 2014 bei Schwalbe, also schon eine ganze Weile. Habe verschiedenste Projekte betreut, angefangen von der Betreuung der Tour de France Teams über Spezialentwicklung, dann ein großes Step, sozusagen die Tubeless-Reifenentwicklung im Rennsport, wo wir gleich wahrscheinlich noch im Detail einsteigen werden. Genau, und so zu meiner Person. Ich komme selber aus dem Radsport, bin angefangen mit BMX fahren, dann Mountainbike und Rennrad, also eigentlich alle Facetten abgedeckt. Und meine große Leidenschaft ist nach wie vor das Mountainbike fahren, was ich so ja, häufig wie möglich versuche zu machen.
Ja, mega cool. Ich glaube, ja, wir durften ja auch schon einmal zusammen, auch wenn es nicht lange war, in Heidelberg gemeinsam meine Home Trails unter die
Ja.
Reifen nehmen. Das ist aber quasi der schöne Seiteneffekt, dass da die Leidenschaften wirklich aufeinandertreffen. Du hast uns 2017 im Vorfeld der 73 WM von Chattanooga zum Tubeless-Fahren gebracht. Und ich glaube, dass das ein ganz spannendes Projekt war, weil im Prinzip, ich weiß nicht, wer sonst 2017 schon auf Tubeless-Reifen wirklich unterwegs war in Rennen. Und damals hatte das natürlich einen Experimentcharakter, weil du kamst und sagst, hey, ich habe da hier so ein paar Prototypen, Philipp. Magst du die nicht bei deiner Frau mal bei der WM ausprobieren? Und tatsächlich war das ja auch relativ knapp vorher. Das heißt, ich bin mit diesen Rennen dann, mit diesen Reifen dann damals nach Atlanta geflogen und habe die dann Laura dann auch noch aufs Rad gemacht. Mit welchen Argumenten hast du mich damals für das Tubeless auf der Straße begeistert?
Guter Punkt. Also tatsächlich, wie du beschrieben hast, es war wirklich ein, ich würde sagen, schwieriges Unterfangen, weil wir haben erste Gehversuche 2015 unternommen, damals in der World Tour, hatten auch einen guten und erfolgreichen Einsatz bei Paris-Roubaix, aber danach ist das Ganze mehr oder weniger auch wieder verebbt. Also man hatte nicht so die Motivation, von Schlauchreifen zu wechseln, obwohl die Performance-Vorteile da waren. Und dann war natürlich die Frage, hey, welche Zielgruppe oder wer kommt in Frage, wer ist offen für Innovationen, wer möchte die Vorteile mitnehmen, die wir damit gewinnen können. Und da wart ihr im Prinzip die erste Anlaufstelle. Und ja, ich glaube, wir haben uns dann relativ schnell sozusagen abgestimmt und einigen können, dass die Vorteile insbesondere im Rollwiderstand, also wie viel Leistung ich nachher im Prinzip aufbringen muss, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen, dass das ein Riesen-Benefit ist im Vergleich zu Schlauchsystemen oder auch Schlauchreifen. Und dass wir dann sehr schnell da einen Progress hatten.
Ich glaube, du hattest bis bei mir offene Türen eingerannt, weil ich als Mountainbiker natürlich auch das Tubeless schon länger gewohnt war und da vielleicht dann nicht ganz so die Hürde hatte, dass man jetzt plötzlich mit dem Sealant rumarbeiten musste, dass man vielleicht noch ein neues Felgenband einziehen darf. Ich glaube, dass dennoch das Spannende ist, wenn man da mal reinschaut. Die Benchmark bis dahin war eigentlich, das kann man auch sagen, vom Wettbewerber der Conti 111 mit einer Latex-Schlauch-Kombination. So, das galt es zu schlagen. Das war so das, was, glaube ich, sehr, sehr viele im Triathlon auch gefahren sind, was auf der Straße unterwegs war. Was hat denn das Tubeless als Unterschied gebracht? Und es waren ja noch immer noch einige auch mit echten Schlauchreifen unterwegs. Also magst du da mal vielleicht beschreiben, mit welchen Zahlen und welchen Sachen wir da hantiert haben, warum das so augenfällig war, dass da wirklich ein System-Change anstand?
Ja, sehr gerne. Also natürlich ist es immer, wenn man Zahlen nennt, immer sehr, sehr schwierig, das zu vergleichen. Das heißt, alles, was ich jetzt sozusagen kundgebe, ist dann wirklich immer nur auf ein Setup gemünzt. Aber im Endeffekt, wie du sagst, damals war der Conti in Kombination mit dem Latex-Schlauch die absolute Benchmark, wenn es darum ging, einen geringen Rollwiderstand zu erzielen. Latex-Schläuche per se sind auch dafür sozusagen berühmt, dass sie einen geringen Rollwiderstand haben. Und wir haben dann im Prinzip ja einen Weg gefunden, wie wir einen Reifen sehr, sehr leicht bauen können, der aber trotzdem eine Tubeless-Funktion hat, also dass er mit Milch abdichtet, weil das ist immer so die Schwierigkeit. Früher waren Tubeless-Reifen eigentlich nichts anderes als Reifen, die ein Butyl in der Liner hatten, der den Reifen dicht gemacht hat. dementsprechend schwer waren und einen hohen Rollwiderstand, weil man viel Reibung zwischen den Lagen hatte. Und wir dann mit dem Pro-On, mit dem Prototypen, den allerersten, im Prinzip dann einen Weg gefunden haben, wo wir mit einem sehr schnellen Compound, mit einer sehr dünnen Lauffläche es geschafft haben, den Rollwiderstand nochmal weiter zu optimieren. Und prozentual ausgedrückt waren wir zwischen 8 und 10% besser mit dem Setup als der Conti. Also auf ein Rennen gemünzt natürlich schon ein erheblicher Vorteil.
Ja, für alle diejenigen, die uns da zuhören, der Rollwiderstand ist nach dem Windwiderstand der größte Widerstand beim Radfahren. Häufig spricht man über das Gewicht, aber nee, tatsächlich die Prio 2, und das kann man gar nicht hoch genug einrechnen, ist tatsächlich die Performance der Reifen. Und da kommen jetzt ganz viele Einflussgrößen plötzlich rein. Jeder, der entweder Schlauchreifen oder halt im Prinzip Clincher-Systeme gefahren ist, ist Drücke jenseits oder größer der 6 Bar gewohnt gewesen, ja. Und welche Stellgrößen hat denn Tubeless auf einmal mit in den Straßenradsport gebracht?
Genau, also neben dem zitierten Rollwiderstand, der natürlich super wichtig ist, um schnell zu sein und um dementsprechend auch Zeit zu sparen, haben wir das Thema Luftdruck. Weil du hast es gerade ge gesagt, eigentlich traditionell ist man bei Schlauchreifen, die sehr schmal waren, 23 bis 25 mm, sehr hohe Drücke gefahren, genauso bei Clincher-Setups, vor allen Dingen, um keine Durchschläge zu riskieren während der Rennen. Und dadurch, dass wir natürlich keinen Schlauch haben, ist beim Tube-System die Möglichkeit da, einen geringeren Luftdruck zu fahren. Das heißt, dass vor allem die Stellgröße Luftdruck in Abhängigkeit zum Körpergewicht ein super wichtiger Punkt geworden ist. Und dadurch, dass ich natürlich Vorteile im Rollstand erzielen konnte, generell über die Reifenkonstruktion, konnte man den Luftdruck reduzieren, ohne eine große Penalty zu haben im Rollwiderstand. Und wenn wir dann über das Thema, ich sag mal, Grip, Fahrkomfort, aber auch Ermüdung, also körperliche Ermüdung sprechen, ist das, was Tubeless da schon sehr, sehr, ja, einmalig macht in der Funktion.
Ja, ich glaube, da würde ich gerne sehr konkret einmal drauf gehen,
Ja.
denn tatsächlich ist es so, dass die Walkeigenschaften des Reifens, also dass wirklich die Seitenflanke des Reifens, wenn der Reifen erst walken kann, kann er überhaupt Vibrationen aufnehmen. Jetzt haben wir sehr unterschiedliche Belagsbeschaffenheiten, also von wirklich, nennen wir es Lüster-Asphalt, Babypo glatt, bis hin zu so einem, sage ich mal, Interimsasphalt hin bis zu Schlaglöchern und so weiter. Und je länger ich unterwegs bin, umso mehr Vibrationen werden in den Körper fortgesetzt. Ein sehr steifer Carbonrahmen wollen wir natürlich haben im Tretlagerbereich, dass ich gut vorwärts komme. Und auf der anderen Seite ist es der einzige echte Stoßdämpfer an einem Fahrrad. Ja. Das heißt, wenn ich da hinkommen kann, dass weniger Vibrationen in Muskulatur übergeben werden, habe ich da einen riesen Benefit. Dann ist es in meinen Augen so, das, was du jetzt eben beschrieben hast, ja, diese nicht vorhandene Durchschlagswahrscheinlichkeit. Also selbst wenn wir diesen klassischen Snakebite haben sollten, werde ich keinen Platten fahren. Ich würde mir allerhöchstens vielleicht ein teures Carbonfelgenhorn eindellern. Aber selbst das ist sehr unwahrscheinlich bei den Sachen. Aber ich kann so weit herunterkommen, dass tatsächlich diese Vibrations- oder die Dämpfungseigenschaft, die dazukommt, hat die auch, also in meinen Augen oder in dem Gefühl, wie wir es jetzt erlebt haben, war es so, dass natürlich auch durch das Rausnehmen der Vibrationen auch der Rollwiderstand weiter gesunken ist. Konntet ihr das beispielsweise bei euch im Labor auch belegen?
Ja, absolut. Also einmal, das eine ist natürlich Labor, wo wir auch über den Laufe der Jahre natürlich, weil traditionell hat man immer auf glatten Untergründen den Rollwiderstand ermittelt, wo der höhere Druck natürlich einen Vorteil bringt. Und wir haben dann sehr viel auch in der Praxis getestet, auf verschiedenen Untergründen haben Rollwiderstände ermittelt, haben mittlerweile, gibt es zum Beispiel an Silverstone auch Testmöglichkeiten, wo man Rollwiderstand unter Realbedingungen messen kann, wo man wirklich nachweisen kann, dass mit einem geringeren Luftdruck und angepasster sozusagen Flexibilität der Rollwiderstand nicht nur sinkt, sondern auch das, was man als Fahrer spürt, deutlich, deutlich angenehmer wird und dementsprechend schneller macht.
Eine weitere technische Größe, die, glaube ich, noch in das Spiel hinzukam. Du hast vorhin von Reifenbreiten gesprochen, also 23, 25 mm. Jeder, der schon mal einen Tubeless-Reifen hatte, die wurden schnell auch ein bisschen breiter. Die andere Sache, die dann ganz häufig mit reinkam, war, dass wir entweder ein Felgenhorn haben oder dass wir unter Umständen sogar eine Hookless-Felge haben. Dann die Felgenmaulweite, die auf einmal eine Rolle spielte. Kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was da innerhalb dieser Entwicklung bei euch vonstatten ging?
Ja, also sehr gerne. Man kann sagen, wenn wir uns den Zeitraum anschauen, wir sind zusammen 2017 mit Tubeless gestartet. Das war eine Zeit, wo es weder einen Standard gab für Roadtubers-Felgen. Also jeder hat so ein bisschen was individuell gemacht. Du hast auch gerade erwähnt, vom Mountainbike kannte man, dass man teilweise doppelte Lage Felgenband einkleben muss, damit der Reifen überhaupt abdichtet. Das heißt, das war alles so ein bisschen Trial and Error und viele Kombinationen haben da nicht funktioniert. Und wenn man sich dann die Entwicklung anschaut, ist es deutlich, deutlich vorangeschritten. Also nicht nur, dass Reifen breiter geworden sind, sondern auch die Maulweiten. Das heißt, das Realvolumen von Reifen und Felge hat sich verändert, wodurch das Thema Luftdruck nochmal auch anders betrachtet werden musste. Das heißt, man kann als Beispiel, man ist von 17 mm Felgen gekommen und ist mittlerweile im Aerodynamikbereich bei 21 bis 25 mm Innenmaulweite. Man kann sich vorstellen, der Reifen, als Beispiel ein 25 oder 28 mm breiter Reifen, der wird ganz anders verformt durch die Felgenkontur und hat dementsprechend eine andere Aerodynamik, eine andere Aufstandsfläche, die man vor allen Dingen aber dann über den Luftdruck parametrieren kann.
Und ich glaube, das wirklich Spannende ist, dass du einen anderen Radius ja auf dem Reifen bekommst, also in der Biegeeigenschaft von der Lauffläche und dass sich damit eine höhere Auflagefläche natürlich auch für die Kurven generieren kann.
Genau, richtig. Also du hast vorhin noch angesprochen, das Thema Hookless, also hakenlose Felgen, die den Reifen noch anders sozusagen einschnüren oder weniger einschnüren. Das heißt, wir kommen von einer relativ elliptischen Form eher zu einer etwas größeren Aufstandsfläche, die eher eine flachere Kontur hat und dadurch vor allem das Thema Kurvenfahrten viel mehr Vertrauen und Traktion bietet.
Ja, ich glaube, dass das wirklich spannend ist, weil wir natürlich hier wie so eine Optimierung haben. Also Felgenmaulweite, Reifenbreite, die wir da haben, Reifen auf Vorderrad, Reifen auf Hinterrad, dann den Druck, die Menge des Sealants bei diesen Sachen. Das ist ein komplett, also im Prinzip wie so ein Paradigmenwechsel, der da stattgefunden hat. Und ich würde der Sache gerne einmal anstellen, was für uns, glaube ich, unglaublich überzeugend war. Also ich meine, selbst seit dieser Zeit hat Laura natürlich schon mal im Training irgendwie eine Schraube in den Reifen gefahren, aber sie hat niemals eine Panne gehabt, die nicht reparabel war, also die sich quasi nicht mehr selbstständig gefixt hat. Und wir reden über eine Spanne von jetzt bald 10 Jahren. Das ist eigentlich schier unglaublich. Und ich würde sagen, wir beide haben ganz schön rum experimentiert, auch mit verdammt leichten Reifen, dass da eben auch Dinge mal vielleicht nicht ganz so sauber laufen. Aber das ist ein Teil. Die zweite Sache, Laura hat dann tatsächlich ihr Ironman-Debüt 2018 in Barcelona gemacht auf einem Reifen. Ich weiß gar nicht, ob der bei euch irgendwie in so einer Art Schwalbe-Museum hängt. Das war eine Variante Reifen, der hieß Fast and Dry. Also eine Variante des Pro One. Kannst du mal sagen, mit was ihr da herumgespielt habt, um euch dem Thema Tubeless zu nähern? Weil das waren doch auch Reifen, die ein gewisses Geschick beim Montieren gefordert haben und aber auch so ein gewisses Umgangsvermögen von den Athleten, weil sie natürlich wirklich borderline leicht und schnell gebaut waren. Was hast du da gemacht?
Also Borderline ist ein gutes Stichwort. Diese Fast and Dry Version war so wirklich on the edge. Also da haben wir probiert, ich sag mal, das Limit zu erreichen, wo man schon sagen muss, man hat ein gewisses Risiko, was Pannensicherheit angeht. Wir wollten aber einfach das Ziel erreichen, dass wir den Athletinnen und Athleten einen Reifen bieten, der extrem schnell ist, also der wirklich die Benchmark ist, was Thema Rollwiderstand angeht. Das heißt, dass man nicht nur Material eingespart hat, um den Reifen leicht zu machen, sondern auch um Reibungsverluste zu minimieren. Und letzten Endes hat der Reifen dann noch ein gewisses Handling erfordert in der Montage, was natürlich damals auch mit den Felgen, die noch nicht alle vorbereitet waren, tricky war. Aber du hast es vorhin gesagt, trotz dieser extremen Leichtbauvariante, die auf Schnelligkeit getrimmt war, gab es so gut wie keine Defekte, was extrem für das Typus-System spricht.
Ich würde da gerne mit anführen, weil das war für mich total beeindruckend, dass es in dieser Reifeniteration wirklich nochmal einen merklichen Sprung nach oben gab. Also jeder, der diesen Reifen gefahren ist, zum Vergleich eines Trainingsreifens, der hat wie so ein breites Grinsen ins Gesicht bekommen, weil er auf einmal gemerkt hat, das ganze System rollt wirklich merklich leichter. Ich meine, wir waren zwischen 6 und 8 Watt unter dem Conti 111 dann plötzlich in pro Reifen. Das ist alleine bei. Da braucht man einige Windkanaltermine, um 16 Watt nach unten zu schrauben in einem Setup. Das ist zu der Zeit gelungen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Teil hinter neuen, schnellen Zeiten zu dieser Zeit gewesen, dass Athleten, die relativ früh sich auch in neue Bereiche vorgewagt haben, natürlich dort auch ein Leistungspotenzial von einem Partner aufgemacht bekommen haben, was vielleicht gar nicht so gut besprochen war bis dato. Jetzt ist es aber so, und dass diese Entwicklung ja auch weiterging. Also das heißt, dieser Reifen war, ich glaube, 157 Gramm hat er damals gewogen. Ja, pro Reifen, was enorm leicht war, was natürlich, also es wird ja immer wieder besprochen, dass man natürlich auch einen sehr leichten Reifen braucht, damit man schneller antreten kann, was natürlich beim 180 Kilometer oder auch 90 Kilometer Zeitfahren so gut wie keine Rolle spielt, weil die Geschwindigkeit nie so runtergenommen wird. Wie ging denn bei euch da die Entwicklung weiter? Weil wir sind ja heute da, dass wir keinen Trade-off beim Rollwiderstand haben, aber den Reifen doch viel, viel, viel weiterentwickelt haben. Was habt ihr da weitergemacht? Was hat euch getrieben?
Also, wir haben ja vorhin gesagt, dass der Reifen war wirklich am Limit gebaut. Das heißt, man hatte einfach auch ein prozentual hohes Risiko, dass mal doch irgendwas schiefgehen kann. Was natürlich gerade im Triathlon-Sport, wo man sehr, sehr lange und intensiv auf Wettkämpfe sich fokussiert und hinarbeitet, dass wir am Ende nicht der entscheidende Faktor sein wollten für Erfolg oder Niederlage. Und wir uns gesagt haben, wir haben so viele Facetten im Reifen. Also, der Außen sieht von Reifen erstmal schwarz aus auf der Lauffläche. Das heißt, das Äußere, die Gummierung, der Compound, der nicht nur nachher die Kontaktfläche bildet zum Asphalt, sondern auch die Gummierung der Seitenwand, also wir nennen das Karkassentopping. Darüber kann man auch sehr viel Eigenschaft in den Reifen bringen, was das Thema Rollwiderstand angeht. Und nicht zuletzt, was man von außen nicht sieht, sogenannte, ich sag mal, externe oder additive Materialien, die man in die Karkasse einbringt, um den Pannenschutz zu erhöhen. Und da haben wir viel Entwicklung reingesteckt, dass wir ohne eine Penalty im Bereich Rollwiderstand zu haben, den Pannenschutz erhöhen konnten. Aber auch das Thema Lufthaltigkeit. Als Beispiel, man stellt das Rad im Park Fermé ab. Da wollen wir natürlich gewährleisten, dass auch am nächsten Morgen noch genug Luft im Setup drin ist und wir keinen unerwarteten Luftverlust haben.
Genau, und vielleicht magst du da noch ein paar mehr Details preisgeben, weil ich finde es unglaublich spannend, was da passiert, weil ich mache mal so ein paar, also du hast über Paris-Roubaix gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir ein 180 Kilometer Zeitfahren auf Hawaii. Wir haben unter Umständen nasse Bedingungen, es gibt sandige Bedingungen, es gibt mehr Vibrationen. Welche Spielarten sind da jetzt entstanden, die es tatsächlich meiner Meinung nach vorher auf Rennradreifen nicht gab, soweit ich das kannte?
Ja, absolut. Also vorher kann man sagen, gerade im Straßenradsport wollte man so einen Einheitsreifen und selbst bei Paris-Roubaix ist man irgendwie maximal auf den 26er oder 28er Reifen gewechselt. Die Zeiten haben sich komplett geändert und als Beispiel, heute haben wir im Prinzip für jedes Eintagesrennen, für jede Etappe, je nach Bedingungen, einen spezifischen Reifen, der gewählt wird, was natürlich auch beim Tube-Setup einen Vorteil bringt, ich kann relativ schnell Reifen wechseln, was damals bei geklebten Schlauchreifen einfach gar nicht möglich war. Und wir als wirklich spezialisierter Hersteller auch die Möglichkeiten haben, dass wir angefangen, also der einfachste Baustein ist im Prinzip die Reifenbreite. Das heißt, je breiter ich werde, desto geringer kann ich meinen Luftdruck wählen, desto mehr Komfort, Traktion und Sicherheit kann ich generieren. Insbesondere für Klassiker interessant. Aber wenn wir dann gerade jetzt im Triathlon-Bereich schauen, auch das Thema Aerodynamik, das war im Prinzip bis da auch oder bis sehr, sehr lange Jahre ein Thema, was vernachlässigt wurde. Wie kann man über Reifenshape, also Reifenform auf den verschiedenen Felgen, aber auch über Reifenprofil noch aerodynamische Vorteile rausfiltern? Das ist ein weiterer Baustein, den wir uns intensiv angeschaut haben. Aber man kann sagen, mittlerweile ist das Niveau so hoch, dass man wirklich ähnlich wie in der Formel 1 oder in der MotoGP wirklich für jede Bedingung einen spezifischen Reifen hat, um das Optimum an Performance rauszuholen.
Ja, du sprichst da schon von wie so einer Zukunft. Ich glaube, also im Gravel ist es ganz klar, im Mountainbiken, da gibt es ja wirklich diese ganzen Reifenportfolios, aber ich glaube, bis heute hat sich das nicht durchgesetzt, dass es wie so ein Reifenmenü gibt, was ein Athlet im Keller hat, ja. Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der jetzt einen Rennrad, einen Zeitfahrrad oder der sich irgendwie vorbereitet, wie würde der sich im Schwalbe-Portfolio bewegen?
Sehr, sehr gute Frage, weil wir natürlich mit dieser, ich sag mal, Spezialisierung für die jeweiligen Einsatzzwecke auch ein Portfolio haben, was sehr, ich sag mal, einsatzzweckmaßgeschneidert ist. Wenn man sich Trainingsbeispiel anschaut, da ist ja einfach das Ziel, ich will möglichst pannenfrei viele Kilometer absolvieren. Das heißt, der Reifen muss lange halten, er soll pannensicher sein. Und das Thema Rollwiderstand ist da zum Beispiel eher sekundär. Das heißt, es ist teilweise sogar, wenn ich wattgesteuert trainiere, vorteilhaft. Wenn ich etwas mehr Rollwiderstand habe, brauche ich nicht so schnell fahren im Training. Das heißt, daher wären wir zum Beispiel bei uns in der Range bei einem One, den es auch als Tubeless Ready Version gibt. Also ein sehr, sehr guter Trainingsreifen, der extrem lange hält und einen Compound hat, der bei allen Wetterbedingungen gut funktioniert. Und wenn wir dann weiterschauen in der Spezialisierung der Pro One oder der Pro One Aero, der dann im Prinzip weiter Richtung Wettkampf positioniert ist und man da einfach abwägen muss, wenn ich einen zweiten Laufradsatz habe oder mehrere Räder, die ich nur im Wettkampf einsetze, dass das im Prinzip dann der ideale Reifen ist.
Ich glaube, ihr müsst auch irgendwann auf der Straße so sprechende Namen wie im Mountainbiken einführen, damit es für alle so ein bisschen die Palette deutlicher wird, welchen Compound vielleicht auch auf der Seitenflanke gefahren wird und welcher auf der Mittelflanke und dass das mit den Sachen da weiter hingeht. Wie würdest du jemandem gegenüber argumentieren, der sich jetzt uns beiden hier nicht so anschließen lässt, ja, und sagt, ja, so, und ich möchte aber dennoch mit einem Schlauch fahren oder ich finde das Tubeless so schwierig. Was wirft man da nochmal so mit in die Waagschale? Weil, also ich glaube, ich habe kein Fahrrad ohne Tubeless. Selbst doch mein Stadtrad hat Tubeless. Und dennoch ist es tatsächlich eine der Sachen, wo ich glaube, liegt das am meisten Potenzial für Radzeiten liegt, gerade auf diesen langen Strecken, ja. Und auch für eine Pannensicherheit. Aber dennoch ist es ja so, also ich glaube wirklich jemand, der ernsthaft Mountainbike fährt, der wird und also der fährt nicht mit dem Schlauch. So, das gibt's nicht. Und ich glaube auch jemand, der ernsthaft Gravel fährt, ist auch von diesen Vorteilen überzeugt. Wie kriegen wir die Straßenradfahrer und die Triathleten da alle rein?
Sehr spannende Frage, ein guter Punkt. Also ich glaube, im Endeffekt ist das Wichtigste erstmal die, ich sag mal, Abwehrhaltung ja, loszulassen und das also wirklich mal eine Chance zu geben, weil wir mittlerweile spricht man von Tubeless Ready, das heißt, man sagt, das System ist generell bereit dafür, aber unser eigener Slogan ist eigentlich Tubeless Easy, also Tubeless einfach. Das heißt, dass angefangen bei der Montage des Reifens, wenn man da gewisse Kniffe und Tricks beachtet, ist die Montage super einfach. Ich habe keinen Schlauch, den ich da irgendwie reinwürgen muss. Und die Felgen und Laufräder haben sich viel, viel weiterentwickelt. Wir haben teilweise vorkonfigurierte Laufräder, die haben Felgenband, die Tubeless-Ventile werden mitgeliefert. Das heißt, im Endeffekt brauche ich teilweise nur den Reifen rausnehmen und Sealant einführen übers Ventil. Also selbst das kann eine sozusagen sauereifreie Variante sein, so dass das System sich deutlich weiterentwickelt hat und auch anwenderfreundlicher geworden ist.
Und wenn jetzt jemand sagt, so der Wartungsaufwand ist mir zu viel, wie oft wechselst du den Sealant bei dir in den Reifen?
Also das ist natürlich sehr individuell abhängig, aber in der Regel, wenn man sagt, man guckt alle 3 bis 4 Monate mal, wie die Sealant-Konsistenz aussieht, dann reicht das aus. Es sei denn, man ist halt wirklich in extremen Bedingungen unterwegs, das heißt extreme Hitze, extreme Kälte. Oder man hat das Rad immer draußen gelagert, wo Sonneneinstrahlung herrscht. Aber ansonsten, gerade bei den Sealants, die wir heute verwenden, oder auch die Empfehlung, eher etwas mehr Sealant zu verwenden, das heißt, dass permanent das Material auch flüssig bleibt, dass wir genügend Material drin haben, weil oftmals dichtet das Sealant ab, ohne dass man es registriert. Und wenn man dann natürlich sagt, man hat lieber 10, 20 Milliliter mehr im Reifen, also roundabout 60 im Rennrad- oder Triathlon-Setup, dass man dann auch eine sehr gute Prophylaxe über einen längeren Zeitraum hat.
Und wenn jemand Sorge hat, da Gewicht einzufüllen, was würdest du da dann antworten?
Also das Thema Gewicht am Ende klar, man hat das sozusagen additiv, aber das zusätzliche Gewicht hätte man beim Schlauch auch. Das heißt, das ist schon mal nicht ausschlaggebend. Und im Endeffekt, wir haben sehr, sehr viele Messungen gemacht, gerade was das Thema Rollwiderstand angeht. Sealant hat überhaupt keinen Einfluss auf den Rollwiderstand. Und solange ich sozusagen meine rotierende Masse im Schwung habe, was vor allen Dingen im Triathlon-Bereich der Fall ist, wo wir kein Stop-and-Go haben, spielt das keine Rolle.
Ist total spannend, da einfach so ein bisschen mit diesen Vorurteilen, glaube ich, aufzuräumen und das wirklich darauf runterzubrechen, was wirklich messbar ist, dass es Physik ist, an der Stelle sich vorwärts zu bewegen. Wenn ich jetzt wirklich gar keine Lust auf Sealant habe, gibt es in eurem Portfolio auch noch eine Option, das wäre dann Erotan, oder?
Ja, richtig genau. Also das war so ein Thema, weil wir haben oder lange Zeit sehr, sehr viel Energie da rein investiert, sozusagen die Tubeless jünger zu sein und den Markt zu konvertieren. was zum Teil auch sehr erfolgreich geklappt hat. Und wenn man sich die Welt anschaut, Märkte wie Australien, England, USA, also der englisch sprechende Raum ist viel, viel fortschrittlicher. Das heißt, da ist YouTube eigentlich schon State of the Art. Aber wir haben dann natürlich auch den Trend oder wahrgenommen, okay, es ist nicht jedermanns Sache mit dem Handling. Und dafür haben wir dann im Prinzip den Aerotan-Schlauch entwickelt, der anfänglich auch nur eine Gewichtsersparnis im Vergleich zum Betürschlauch dargestellt hat, wo wir es aber geschafft haben, bei Materialentwicklung das Niveau, sei es Rollwiderstand oder sei es auch Resistenz, auf typisches Niveau zu heben. Man muss allerdings sagen, man hat natürlich nicht die Selbstheilungseigenschaften, die ich nachher mit einem Sealant-Setup erreiche.
Also habt ihr hoffentlich genau zugehört, weil ich finde es extrem spannend und ich versuche heute nochmal mit dem Podcast eben auch so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, da ich fest davon überzeugt bin, dass niemand Bock hat, bei der Langdistanz irgendwo zu flicken, sondern maximal höchstens ein bisschen nachzupumpen, sollte dann ein bisschen Druck verloren gegangen sein. Aber selbst das habe ich tatsächlich mit Tubeless Setups noch nicht erlebt, dass wirklich während im Rennen das Nachpumpen effektiv notwendig geworden ist. Viel, viel mehr waren diese, sage ich mal, Notlaufeigenschaften oder Dichteigenschaften so gut, wenn ich mit einem frischen Setup dort an den Start gegangen bin. Nochmal ein kleiner Themenschwung. Wenn du heute auf die Reifenentwicklung schaust, ich glaube, in der Materialentwicklung tut sich gerade nochmal eine ganze Menge. Im Mountainbiken kam, glaube ich, letztes Jahr bei euch die Radialsachen dazu, die so wirklich richtig gut über unruhige Untergründe gehen. Wo steuert's denn gerade im Triathlon, im Road-High-Performance-Bereich hin? Wo siehst du die Entwicklung hinlaufen, technischer Natur beim Reifen? Und
Spannendes Thema. Also man kann generell sagen, dass nicht nur wir, sondern natürlich auch die Wettbewerber sich sehr, sehr stark weiterentwickelt haben. Wenn man sich zum Beispiel heute Rollwiderstände anschaut, das Feld ist viel dichter zusammengerückt. Das heißt, man spricht schon über Marginal Gains, die wir damit erreichen wollen. Und was wir uns aktuell anschauen, neben dem Thema Rollwiderstand, was einfach auch Luftdruck und Straßenbedingungen oder Straßenverhältnissen abhängig ist, ist im Prinzip das Thema Mikrodämpfung, die wir beim Reifen erzielen können. Das heißt, das ist das, was ich als Fahrer vielleicht sogar mehr spüre als ein geringer Rollwiderstand, weil ich ermüdungsfreier länger fahren kann. Das ist ein Thema, aber auf der anderen Seite haben wir auch viel, viel Forschung im Bereich Materialitäten, was sich stetig weiterentwickelt und wir da auch über den Tellerrand hinausschauen, wo können wir uns vielleicht aus anderen Bereichen, zum Beispiel der Textilindustrie, bedienen, um Reifen noch leichter und noch schneller zu machen.
gibt es dieses Jahr was, auf was wir uns freuen dürfen?
Wir werden sicherlich dieses Jahr den einen oder anderen Prototypen bei den Triathlon-Rennen im Einsatz sehen oder bei euch auch im Setup. Aber da wollen wir noch nicht zu viel verraten.
Yes. Lass uns noch mal da reinsteigen. Wir sind jetzt schon extrem in die technischen Sachen davon abgestiegen. Ich finde das tatsächlich extrem spannend und ich glaube, wir haben auch so ein gewisses Nerd-Publikum von den Sachen. Aber ganz konkret, wenn du dich jetzt auf ein sportliches Highlight vorbereiten würdest, zu welchem Zeitpunkt würdest du umrüsten und welche Sachen würdest du bei dem Zuge mitmachen? Vielleicht, was jetzt immer mehr so, glaube ich, die Runde macht, ihr habt letztes Jahr das Clickwalve-System noch dazu genommen. Wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt dein normales Schlauch-Setup hast und dann sagst, ja, ich möchte jetzt zu meinem Hauptwettkampf eben auf Tubeless unterwegs sein? Was wäre denn, sag ich mal, von Haus aus bei dir die Empfehlung, da vorzugehen, um unseren Zuhörern da draußen einfach nur mal einen Eindruck davon zu geben?
Das Wichtigste ist definitiv, dass man Vertrauen ins Material hat. Das heißt, ich würde empfehlen, früh genug sich damit zu beschäftigen und auch früh genug dann im Prinzip die Umrüstung vom Schlauch-Setup auf Tubeless vorzunehmen. Und du hast es erwähnt, es gibt im Prinzip nicht nur den Reifen, den man dann gegebenenfalls tauschen muss, wobei heute viele Reifen schon Tubeless ready sind. Aber wenn wir dann weiterschauen, was man auf jeden Fall prüfen sollte, ist mein Laufrad, ist meine Felge Tubeless ready kompatibel. Das heißt, habe ich auch die Sicherheit, einen Tubeless-Reifen zu montieren? Ist das Felgenband luftdicht? Ein wichtiger Punkt, weil das potenziell natürlich zu Luftverlusten oder Leckagen führen kann. Und das andere wichtige Thema ist natürlich das Ventilbauteil. Das heißt, wir brauchen ein spezielles Tubeless-Ventil, was meist über einen konischen Gummipart praktisch zur Felge hin abdichtet und mit einer Felgenmutter gekontert wird. Und natürlich auch das Thema Ventil. Und du hast es gerade angesprochen. Wir haben seit letztem Jahr das sogenannte Clickwealth. Man kann sagen, wirklich eine kleine Revolution im Bereich der Anwendung im Fahrradschlauchbereich oder Fahrradluftbereich. Das heißt, das Ventil, wie es der Name schon sagt, man hat nichts mehr, wo man Pumpkopf aufschraubt oder festklemmt bei einem SV-Ventil, sondern es ist im Prinzip ein Klickmechanismus, der mit einem speziellen Pumpenkopf super easy funktioniert. Und der wirklich elegante Vorteil bei dem Clickwave ist auch gerade bei Tubeless-Setups, jedes Mal, wenn ich die Pumpe aufsetze, fährt ein Pin quasi durch den Ventilschaft, der mögliche Sealant-Rückstände, die sich da festgesetzt haben, wieder löst. Das heißt, wir haben eine Art Reinigungseigenschaft, super elegant. Und das andere Thema, was komplett gelöst wird, ist beim Pumpen oder Aufsetzen des Pumpenkorpes, haben wir keinen Luftverlust mehr und auch beim Abnehmen auch nicht. Also das ist gerade, wenn ich wirklich meinen Luftdruck wirklich akkurat einstellen möchte, ein super smartes und schnelles Tool.
Ich habe schon ehrlich gesagt, als ich das von euch bekommen habe, gedacht, ey, willst du jetzt wirklich, dass ich alle meine Pumpen ändere vom Kompressor, von der großen, von der Standpumpe, von meiner Reisepumpe, von meinem Reisekompressor und so weiter? Und aber es hat nicht lange gedauert, dass ich davon überzeugt war, weil wenn ich habe früher auch immer noch die französischen Ventile so mit Vaseline hinten eingeschmiert, damit sie sich vom Tubeless nicht festgesetzt haben. Das tatsächlich mit dem Clickwalve von euch revolutioniert, abgeschafft und so weiter. Jetzt müssen wir nur noch schaffen, dass in den Wechselzonen morgens auch noch genug Clickwalve-Pumpen dann unterwegs sind, dass sich diese kleine Ventilrevolution, und ich glaube, das ist wirklich das Spannende daran, dass sich die durchsetzt, ja, oder dass das vielleicht auch wie so eine kleine Brand wird, auf welchem Ventil du unterwegs bist. Ich kann mich daran erinnern, dass mein erstes Fahrrad, ich glaube, Blitzventil hieß das. Dann gab es die Autoventile, die am Mountainbike plötzlich verbaut wurden. Dann natürlich wie immer französische Ventile. Aber wenn es einen wirklichen Vorteil gibt, ja, ist es da, was du gerade eben beschrieben hast. Es gibt keinen Luftverlust mehr, saubere Druckmessung dabei, und die Kombination mit dem Tubeless. Und das sind für mich absolut schlagende Argumente, in diese Technik zu vertrauen. Und ist eigentlich ein Systemkomplett, der jetzt da ist.
Genau, kann man so sagen. Also das ist auch unser großes Ziel. Du hast gerade gesagt, dass eigentlich in den Wechselzonen nichts anderes mehr an Pumpen da ist. Das heißt, wir sehen das schon als neuen, man kann sagen, Standard für die gesamte Fahrradwelt, weil es einfach so easy ist. Und ich glaube, wenn man es einmal ausprobiert hat, man braucht keine weiteren Worte oder Argumente.
Ja, aber trotzdem ist natürlich, wie du gesagt hast, wir haben also eine Fahrradwelt, die ich finde einerseits ist es cool, weil wir sehen eine extreme Innovation in Richtung des Gravelmarkts. Es sind ganz viele Leute unterwegs, es ist ganz viel in Bewegung in Richtung Aerodynamik. Aber das Thema, was wir heute diskutieren, ist ein Thema, was tatsächlich relativ wenig Beachtung findet. Aber für, wenn man so will, für relativ wenig Geld extrem hohe Performance-Verbesserungen bringt. Jawohl, Felix, ja, wir hatten einen kleinen Bruch in der Leitung, jetzt bist du wieder da. Ich würde gerne nochmal den Blick insgesamt auf dieses Thema Performance, weil die hat sich im Radsport extrem entwickelt, der Gravelsport hat sich extrem entwickelt. Es ist ja wie eine neue Sportart eigentlich da herangewachsen, die auch mit neuen Techniken einhergeht, egal ob Reifen, die man druckvariabel gestalten kann und so weiter. Also ich, Philipp, wünsche mir, dass es auch im Triathlon und im Straßenradsport einfach ganz aktiv wirklich dieses Thema Tubeless, wie du sagst, auch im englischsprachigen Raum ist es mehr oder minder flächendeckend da. Dass es auch, müssen wir sagen, im französischen und deutschen Sprachraum richtig zur Anwendung kommt.
Ja, genau, kann man so sagen. Also man kann generell sagen, südeuropäische Markt und vielleicht auch die Dachregion aus Deutschland, Österreich, Schweiz, da ist auf jeden Fall ein Riesenpotenzial. Auf der anderen Seite muss man sagen, so ein bisschen kam der Wandel gerade im Straßenradsport auch durch die Fahrradindustrie selber, weil wenn man sich heute den Laufradmarkt anschaut, es gibt so gut wie keine Schlauchreifen-Laufräder mehr. Das heißt, da war gezwungenermaßen ein Wechsel notwendig. Und wir können sagen, heute bei unseren Teams, egal ob im Frauen- oder Männer-Straßenradsport, wird Tubeless eingesetzt ohne Probleme und mit sehr hoher Zufriedenheit. Und auch die vielleicht sehr traditionellen Mechaniker mittlerweile es lieben, keine Schlauchreifen mehr kleben zu müssen.
Ja, nee, ich glaube, also ein Schlauchreifen ist, glaube ich, sowieso indiskutabel, weil Rollwiderstand Katastrophe. Vielleicht kann man noch auf der Bahn fahren, ja. Aber dann braucht man auch eine Parkettbahn, dass da vielleicht noch irgendwie ein Argument dafür sich zu finden lässt. Und auf der anderen Seite, ich glaube, jemand, der Kurven mag, Pässe fahren und so weiter, rauf, runter, wird halt einfach ein ganz anderes Traktionserleben dabei haben. Und ja, ich glaube, mit dem Ventil ist vielleicht auch noch ein letztes Argument davon rausgeflogen. Ich kann, glaube ich, sagen, ich habe von dir ganz viel heute darüber erfahren, zu dem Thema. Ganz herzlichen Dank, dass du da Licht ins Dunkel gebracht hast. Hast du vielleicht noch eine Info, die du aus dem Hause Schwalbe, aus eurem Testlabor mit nach draußen geben wolltest? Du hast schon gesagt, ihr testet in Silverstone, ihr seid bei den Materialien ganz vorne dran. Vielleicht noch irgend so einen kleinen Sneak, den man vielleicht dieses Jahr im Profibereich vielleicht entdecken kann bei dem einen oder anderen Schwalbe-Athleten.
Am Ende ist es, glaube ich, für, ich sag mal, für die Zuschauerinnen, Zuschauer oder auch Amateursportler immer schwer zu erfassen. Aber im Prinzip sind wir natürlich in einer stetigen Weiterentwicklung und wir versuchen eigentlich jedes Jahr aufs Neue, ich sag mal, dieses Paradoxum aus dem schnellen Reifen, der sicher ist, der aber auch guten Grip bietet. Weil wir sehen zum Beispiel auch gerade unabhängig vom Triathlon oder Straßenradsport das Thema Kurvenfahrten. Wir fahren höhere Geschwindigkeiten. Das heißt, auch da muss ein Reifen gut funktionieren. Und das ist eigentlich so gerade das, was wir, ich sag mal, diese Dreiecksbeziehung aus Rollschirm, Grip, Pannenschutz, dass wir die nochmal auf ein neues Niveau hieven und da definitiv dieses Jahr Prototypen im Einsatz sehen werden
Ja.
von Pro One.
Und also wenn du jetzt gerade Rollwiderstand Grip geht ja auch mit geringerem Luftdruck einher. Was ist, gibt es da eine Faustformel aus Felgenbreite, Reifen was, und Gesamtsystemgewicht oder so, wie man sich da vorwärts bewegt? Oder soll man einer gängigen App folgen? Oder was empfiehlst du da?
Ja, also du hast gerade schon super viel Parameter genannt, die den Luftdruck beeinflussen. Neben dem eigenen Körpergewicht und dem Systemgewicht aus Fahrrad und Mensch haben wir noch Faktoren wie die Felge, also die Maulweite spielt eine Rolle. Je breiter die Felge, desto geringer der Luftdruck. Man kann sagen, pro Millimeter Felgenbreite kann ich ungefähr 0,3 Bar meinen Luftdruck reduzieren, um sozusagen gleiche Eigenschaften beizubehalten und ohne einen Nachteil im Rollstand zu haben. Und das andere ist natürlich die Reifenbreite selber. Das heißt, je breiter ich gehe, wir haben da meist in unserem Portfolio haben wir 3 bis teilweise sogar, also 2 bis 3 Millimeter Schritte. Und da kann man schon sagen, dass man ungefähr 0,5 Bar geringer wählen kann, je breiter ich werde als Minimum. Und das Wichtigste ist einfach mal auszuprobieren und vor allem sich heranzutrauen an geringere Luftdrücke. Aber man kann auch sagen, dass die Apps, also wir haben einen eigenen Schwalbe, den Pressure Prof, der da gute Indikationen gibt, um vor allen Dingen auf sein Setup gemünzt nochmal gute Angaben zu bekommen.
Ja, mega cool. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich fast alle Themen des Tubeless-Bereichs so ein bisschen miteinander beackert. Felix, ganz herzlichen Dank für die Insights von den Sachen. Ich glaube, überzeugteren Typ ist jünger als dich, können wir nicht daherbekommen. Wir nehmen, glaube ich, mit, dass es, wenn es schon einen Pressure Prof gibt, braucht es auch irgendwie so einen Alliterationsnamen für die Road-Sachen. Vielleicht ist das zu technisch. Kann man so
Ja,
eine
ja,
Seelenverwandtschaft zum Reifen
ja.
entwickeln, wie man das vielleicht im Mountainbiken kann? Genau. Und ja, nein, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und wir sehen uns vielleicht in Rot.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein durfte und einen Teil des Schwalbe-Wissens hier teilen durfte.
Schönen Nachmittag noch dir. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank.